Herzlich willkommen zur Folge 52 unseres Podcasts Der Büchermacher. Mein Name ist Ralf Plenz aus Hamburg, ich bin Autor und Sprecher und ich lese Ihnen aus meiner Romantrilogie Großstadtoasen vor. Folge 52 bei einem wöchentlichen Podcast heißt, wir sind genau seit einem Jahr mit dabei und wir starten nun bald ins zweite Jahr. Der Roman beschäftigt sich mit 1984 in einer Großstadtoase, genauer in Hamburg-Ottensen. Und dort sind sechs Freunde zugange, die sich die Chronisten nennen oder die Isokratiker. Ich starte mit dem November 1984 in Band 3. Computerstress. Die große Brunnen-WG war im Umkreis von mindestens 2 Kilometern die einzige, die einen PC besaß, den ausgewählte Personen benutzen durften. Gelegentlich kamen Freunde, die dieses Gerät, eingeschaltet oder ausgeschaltet, nur ansehen wollten, um sich berichten zu lassen, was man damit gut machen konnte und wofür es noch nicht geeignet war. Sowohl Imelda als auch Rick waren von der Maschine fasziniert, es gab aber auch kritische Stimmen, die deutlich klarstellten, dass sie eine derartige Automatisierung ablehnten. Dass Hard- und Software mit angeschlossenem Drucker Sachen konnte, zu denen keine Schreibmaschine in der Lage war, lag auf der Hand. Ob solche Speicher-, Gestaltungs- und Manipulationsmöglichkeiten für Inhalte, Optik und Ästhetik jedoch wünschenswert waren, darüber gingen die Meinungen auseinander. Die meisten waren allerdings von dem Wunderding begeistert. Vor dem Einsatz neuer Geräte steht das Ausprobieren und Lernen. Alle Benutzer, insbesondere die WG-Mitbewohnerin Radieschen, stöhnten gelegentlich über den langsamen Lernfortschritt. Doch das Ergebnis überzeugte die meisten, die sich dieser Prozedur unterwarfen. Stellte sich die Maschine etwas bockig an, war der Lernende immer auch der Zweifelnde, weil er vermutete, etwas falsch gemacht zu haben. Je länger die Computerneulinge jedoch in die Tiefen der Software eindrangen, desto mehr merkten sie, dass auch die Maschine sich häufiger irrte, verschluckte oder nicht das tat, was sie hätte tun sollen. Fast kamen ihnen diese gelegentlich unberechenbaren Reaktionen menschlich vor. Rick und Imelda waren nach einigen Wochen einig, dass nicht alle Autorenprobleme durch Software gelöst werden konnten. Selbst wenn man weit in die Zukunft mit den Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz blicken würde, blieben doch unüberwindbare Tatsachen wie Schreibblockaden, Formulierungsprobleme, Zweifel, den richtigen Ton getroffen zu haben und ähnliches mehr. Ganz langsam breitete sich bei beiden die Einsicht aus, dass die Textqualität durchaus abnehmen könnte, wenn man Texte nicht mehr erst von Hand schrieb, sie anschließend mehrfach durchdachte und erst dann mit einer Schreibmaschine abtippte. Eines hatten sie nämlich herausgefunden, Texte direkt in den PC zu tippen und nach nur einem Korrekturgang als fertig zu betrachten, verleitete den Schreiber, einen gefährlichen Weg einzuschlagen. Egal um welche Textsorte es ging, egal zu welcher Tages- und Nachtzeit die Maschine im Dienst der Autoren speicherte und druckte, sie half einem nicht, Irrwege zu erkennen. Rick haderte nicht nur mit eigenen Fehlern, sondern ein Wopar der Softwareprogrammierung führte ihn schließlich sogar zum Bruch mit der Maschine. »Ich weiß wirklich nicht, wie ich darüber hinwegsehen sollte, dass der Befehl für Löschen Ctrl-KZ lautet.« Rick war kein Wortklauber, aber äußerst sensibel. Einem Fremden einen verbesserten Ausrutscher zu verzeihen, war natürlich möglich. Wenn man jedoch bedachte, dass diese Software mehr als 100.000 Mal verkauft wurde, war dieser Befehl ein multiplizierter Ausrutscher, der aus der Kombination dieser Software und der Maschine eine Höllenmaschine machte, die Rick zu Recht nicht weiter benutzen wollte. Nächstes Kapitel: Plätzchen backen. Das passt ja gut in den November. Es hatte schon seit Wochen kein Treffen zwischen Resi und Rick gegeben. Mal hatte der eine sich zurückgezogen, mal die andere. Nicht, dass sie einen Groll hegten, die Beziehung war einfach etwas abgekühlt. Passend zu dem gelegentlichen leichten Nieselregen und den nicht ganz so angenehmen Temperaturen. Die Phase, in der Rick seine Resi ganz dringend für weitere Gespräche gebraucht hätte, war jedenfalls vorbei. Im November trafen sie sich eher zufällig dreimal kurz nacheinander auf der Straße. Da sie Zeit hatten und auch ein wenig neugierig waren, gingen sie Tee trinken. Diese Treffen waren eher kürzer und die Gespräche bewegten sich inhaltlich auf einer etwas oberflächlicheren Ebene als früher. Weder Rick noch Resi problematisierten die letzten Monate. Beide nahmen die Auszeit als gegeben hin und unterhielten sich freundlich, ohne auf ein tieferes Gespräch abzuzielen. Dabei hatten beide durchaus Interesse aneinander, auch wenn die Begeisterung ruhte. Sie hätte vielleicht aufleben können, dazu hätten sie sich allerdings bemühen müssen. Beim dritten Treffen nahm Resi schließlich einen kleinen Anlauf und schlug Rick vor, im Dezember gemeinsam Plätzchen zu backen. Das war ein Schritt zu weit, das war Rick zu nah. Er spürte für wenige Sekunden Panik in sich aufsteigen, wandte sich kurz ab und erblickte dadurch seinen Rettungsanker. Ein Computerausdruck, den er zu Yvonne in den Bioladen bringen wollte. »Oh, es tut mir wahnsinnig leid, aber ich muss ganz schnell weiter. Jemand wartet dringend auf den Ausdruck hier. Sei nicht böse, aber das ist wirklich wichtig.« Übereilt stand er auf, legte der verdutzten Resi Geld für den Tee auf den Tisch, steckte das Papier in seine Jackentasche und verabschiedete sich so oberflächlich, dass sie kaum »Tschüss dann« sagen konnte. Erst nach einigen Minuten realisierte sie, dass dies möglicherweise das letzte gemeinsame Teetrinken gewesen war. Das seltsame Gefühl, abserviert worden zu sein, wurde zur Gewissheit, als sich Rick in den nächsten Tagen nicht bei ihr meldete. »Oh, dem bin ich wohl endgültig los. Was habe ich nur falsch gemacht?« Kleiner Zeitsprung. Als Rick mit dem Computerausdruck im Bioladen vor Yvonne stand, fühlte er sich plötzlich ungemein geerdet. Er konnte ihr einiges von seinem bisher erworbenen Fachwissen weitergeben, ohne sich auch nur das kleinste bisschen seltsam zu fühlen. Es ging einfach nur um die Schreibsoftware des dortigen Computers, die dermaßen rumzickte, dass Yvonne zu Recht verzweifelt war. Rick half ihr gerne. Das Gespräch dehnte sich aus und beide waren am Ende hochzufrieden. Die eine wegen der technischen Unterstützung, der andere, weil er der Rettende sein durfte und gleichzeitig selbst der Gerettete war, schließlich hatte sich das Plätzchenbacken erledigt. Ganz kleiner Zeitsprung. Durch die emotional gereinigte Luft schlenderte Rick ganz lässig nach Hause. Dabei fiel ihm ein, dass er noch eine Karte an seine Eltern schreiben wollte, dass er Weihnachten garantiert nicht in Hammerbrook und auch nicht bei den Großeltern verbringen würde. Das hatte er soeben beschlossen. Für diese Entscheidung brauchte er keine Resi als Beraterin, da war er auch ohne sie seiner Sache mehr als sicher. Die von Rick zu Hause mit Kalligraphie schön gestaltete Karte brachte er rechtzeitig zu dem direkt um die Ecke gelegenen Briefkasten, an dem er im Januar Resi getroffen hatte. Weil dieser über eine Spätlehrung um 22 Uhr verfügte, konnte seine Mitteilung schon am nächsten Tag ankommen. Sicherheitshalber hatte er zum Einwerfen der Karte seinen Bogart-Hut mitgenommen, denn der Nieselregen war etwas stärker geworden. Wie gut, dass mit den Eltern jetzt kein weiteres Telefonat zum Weihnachtsthema zu befürchten war. Nächstes Kapitel: Weihnachtliches Märchen. Schon seit Wochen wurde Imelda nicht mehr von Kopfschmerzen und Migräne heimgesucht. Sie war nahezu sorgenfrei. Alle Dinge liefen, wie sie es sich wünschte. Sie war entspannt und hochzufrieden. Mittlerweile waren weitere Texte von ihr in Zeitschriften veröffentlicht worden und sie hatte viel Bestätigung bekommen. Das Schreiben machte ihr große Freude, die Texte flossen ihr geradezu aus der Feder. So ganz nebenher verfasste sie in weniger als einer Stunde ein amüsantes Weihnachtsmärchen. In diesem war eine jugendliche und etwas rebellische Fee unsicher, ob und wie sie das Fest feiern sollte. Sie beschloss, die üblichen Angebote auszuschlagen und Weihnachten nicht im Trautenkreis zu verbringen. Stattdessen wollte sie der Feenwelt den Rücken kehren und ein vergnügliches alternatives Fest mit Freunden aus der ganzen Märchenwelt feiern. Troll, Elfe, Rumpelliese, Hexerich, Zwerg und Unterwelt Arthur wollten mit dabei sein. Doch bevor das Fest beginnen konnte, mussten sie gemeinsam drei Aufgaben lösen. Ausgebüxt war bezeichnenderweise der sehr kurze und für die meisten Nicht-Norddeutschen unverständliche Titel. Imelda versuchte dann eine zweite Fassung mit wenigen abgeänderten Formulierungen, der eine stringentere dritte Fassung folgte, bevor sie fast zur Originalfassung zurückkehrte. Das Märchen war einfach von Anfang an aus einem Guss gewesen. So etwas war äußerst selten, lag aber vermutlich daran, dass sie dieses Thema in den letzten Wochen mehrfach durchdacht und einen überraschenden Schluss gefunden hatte. Eigentlich könnte ich Rick bitten, die Geschichte kalligraphisch zu gestalten, aber es soll ja ein Geschenk werden, vielleicht sogar seines. Ob ich es selbst mit schöner Schrift versuche? Wenn nicht jetzt, wann sonst? Imelda entschloss sich, selbst zur Feder zu greifen, nahm einen schönen Bogen Büttenpapier aus der Geschenkschachtel ihrer Großmutter und war nach weniger als einer Stunde fertig. Sehr zufrieden mit sich selbst schlief Imelda die folgende Nacht so gut wie schon lange nicht mehr. Ganz offenbar hatte sie sich in den letzten Wochen zu neuen Höhen aufgeschwungen. Dass ihre Migräne in den nächsten Stunden und Tagen nicht wiederkehrte, war wohl die logische Konsequenz davon. Ihr selbst fiel es gar nicht richtig auf, denn sie war bereits mit den nächsten Texten beschäftigt. Aber warum sollte es bei ihr anders sein als bei allen anderen Isokratikern? Nächste Kapitel, Therapie Ende. Die Anzahl der von der Krankenkasse bezahlten Therapiestunden für Jimmy ließ ihm, er rechnete zweimal nach, die Möglichkeit, eine Abschlusssitzung in der großen Bergstraße bei Frau Chin zu vereinbaren, die er mittlerweile mit ihrem Nachnamen statt mit Therese anredete. Abschluss, das klang jetzt richtig für ihn, und deshalb entschied er sich, diesen bei der Gelegenheit durchzuführen. Etwas nervös saß Jimmy im Wartezimmer, unsicher, wie die letzte Stunde wohl ablaufen würde. Seiner Ansicht nach waren alle Ziele erreicht, er war gewachsen und hatte seine Hypochondrie besiegt. Was aber, wenn er durch das Gespräch mit der Psychologin in alte Muster zurückfiel? Wäre er stark genug, sein neues Selbstbild aufrechtzuerhalten? Hatte er die zugrunde liegenden Mechanismen endgültig erkannt und war an die Ursachen seiner Ängste in Bezug auf mögliche Krankheiten herangekommen? Er straffte sich und schaute auf die Uhr. Seine Lebenserfahrung sagte ihm mittlerweile, dass er ein kerngesunder und sportlich sehr aktiver junger Mann war, den gesundheitlich so schnell nichts aus der Bahn werfen konnte. Im Praxisraum von Frau Theresa Chin fühlte sich Jimmy wieder wohl. Gemeinsam knabberte er mit Theresa an Bio-Keksen, beide schmunzelten, freuten sich und erzählten einander unverfängliche Geschichten, die sie in diesem Jahr erlebt hatten, Geschichten, an denen sie gewachsen waren, aber auch Geschichten von Ängsten, die sie überwunden hatten. Auch Theresa war entspannt, obwohl die letzten Wochen sie eher zurückgeworfen als nach vorne gebracht hatten. Mit Jimmy ging es ihr gut, denn sie schrieb sich den Therapieerfolg auf ihre Fahne. Das mit der Übertragung sollte ich mit Professor Arco noch einmal besprechen. Jimmy fand das Gespräch zwar nett, für ihn war die Behandlung jedoch abgeschlossen. Deshalb verabschiedete er sich äußerst wohlgelaunt 10 Minuten vor dem offiziellen Ende in die Weihnachtszeit. Die verdutzte Frau Chintypo blieb ein wenig nachdenklich zurück. Sie wischte die letzten Kekskrümel aus den Mundwinkeln und betrachtete die weihnachtliche Beleuchtung der gegenüberliegenden Häuserfassade. Von ferne her drangen noch die letzten Geräusche der Marktbeschicker, denn in diesen Tagen dauerte der Wochenmarkt bis in die Dunkelheit hinein. Dann zuckte sie mit den Schultern, räumte kurz auf und beschloss, den Abend bei einem Jazzkonzert zu beenden, das seit längerer Zeit angekündigt war. Vielleicht, dachte sie, treffe ich dort auf Thais und kann ihm zeigen, wie locker ich mit mir umgehe. Kleiner Sprung in die Jetztzeit. Professor Arco, die dramatischen Zuspitzungen in der Vorweihnachtszeit lassen sich immer nur nachträglich als der Jahreszeit geschuldet erkennen. Jimmy hat seine Sache aber sehr gut gemacht. Nächstes Kapitel, Kontrollverlust. Theresa mochte ihren Professor, sie verehrte ihn, auch wenn sie nicht immer einer Meinung mit ihm war. Sie wusste, dass eine Hassliebe zum Supervisor eine gesunde Sache war und deswegen war sie gelegentlich wütend auf ihn. Das Verhältnis renkte sich jedoch immer wieder ein, das hatte sie schon bei den Mitstudenten beobachtet. Andererseits war der Supervisor Dreh- und Angelpunkt der Ausbildung, mit ihm durfte man es sich nicht verscherzen. Sollte er selbst einmal daneben liegen, war es ihm immer möglich, auch noch Monate später seinen Irrtum einzugestehen und die Richtung der Ausbildung und der Supervision anzupassen. Möglichkeiten, den Supervisor zu wechseln, waren wegen der Intensität der Auseinandersetzung sehr gering und man verlor dadurch mindestens ein Jahr der Ausbildungszeit. Das war für Theresa keine Option und so hatte sie nicht nur aus diesem Grund seit einigen Wochen an der Liste ihrer Defizite gearbeitet, aber auch daran, warum Thais Arco so darauf fixiert war. Die Angst vor einem Kontrollverlust war augenscheinlich ihr größtes Problem. Sie war eine Vorbereitungsweltmeisterin und auch in der Nachbereitung machte ihr kaum jemand etwas vor. Sie hatte alles unter Kontrolle und Kontrolle übte sie auch selbst überall aus, zum Beispiel in ihrer WG. Die Anzahl verbrauchter Kosmetiktücher, der Kühlschrankinhalt, die Haushaltskasse, alles hatte sie stets im Blick, auch beim Inhalt der Papierkörbe und Abfallbehälter entging ihr nichts. Alles Weggeworfene sprach zu ihr wie ein offenes Buch, aus dem sie herauslas, was ihre Mitbewohner sich wünschten, dachten und machten. Also, alles im grünen Bereich? Theresa war intensiv in sich gegangen und es wurde in der Tat langsam besser. Den Abfall hatte sie schon seit über 14 Tagen nicht mehr durchsucht, sondern nur einen Blick hineingeworfen und dem Impuls widerstanden, die obersten Schichten abzutragen. Auch die Ängste vor Kontrollverlust in therapeutischen Situationen hatte sie dank der engen Führung des Professors in den zwischenzeitlichen Treffen relativ gut in den Griff bekommen. An dem Thema der Übertragung hatte sie zwar angestrengt gearbeitet, war aber nur kleine Schritte weitergekommen. Ihr größter Erfolg war ihrer Meinung nach, ihre Undercover-Tätigkeiten eingestellt zu haben. Genauer gesagt, als Resi unterließ sie es seit geraumer Zeit, Beziehungen und Freundschaften für therapeutische Übungen auszunutzen. Leider war hier das Kind offenbar schon in den Brunnen gefallen. Sie wurde seltener angerufen, vorgebliche Freundschaften blieben auf der Strecke und es hatte sich eine gewisse Distanz sowohl zu ihrem Melder als auch zu Rick entwickelt. Von der Liste ihrer Defizite konnte Therese also einige streichen, anderes in der Priorität nach oben setzen, Neues entdeckte sie nicht. Insgesamt blickte sie recht zufrieden auf das Jahr zurück. Wäre nicht der Eklat mit Thais Arco gewesen. Er hatte ihr gedroht, sie aus der Ausbildung zur Psychotherapeutin zu entlassen. Das durfte keinesfalls passieren. Deshalb stellte sie viele Ergebnisse dieses Jahres in Frage und beschloss, zur letzten Supervisionssitzung als demütige Studentin hinzugehen. Ganz ehrlich war diese Haltung gemeint, denn das empfand sie so. Dieses Jahr hatte es einige Scherbenhaufen gegeben und es war nicht so strahlend, wie es noch vor einigen Monaten ausgesehen hatte. Sie hatte an einigen Aspekten ihrer Hybris erfolgreich gearbeitet, das mit der Themenfindung für die Promotion und Habilitation müsste sie noch einmal, durchdenken. Das Beste der letzten Tage war, dass sie ganz offen und ehrlich mit ihrem Supervisor dieses Jahr abschließen und in das Neue hinübergehen könnte. Mit weniger Kontrolle, weniger Hybris und stattdessen mehr Bescheidenheit sowie mit der Vorsicht, ihre eigenen Themen nicht zu sehr auf die Klienten zu übertragen. Tja, damit endet die heutige Lesung und wir fassen nochmal zusammen. Es gibt ja mehrere Hauptthemen in meiner Romantrilogie und in diesem Novemberkapitel kommen genau drei drin vor. Das sind die Therapien, die Gespräche und dieses in sich hineinhorchen und an sich arbeiten. Das zweite ist das Schreiben, die Kalligraphie, das Formulieren und das Publizieren. Und das dritte, das ist das, was in der Jetztzeit eigentlich kaum noch eine Rolle spielt, aber in den 80er Jahren, 1984, waren Computer mit ihren Möglichkeiten, mit den ungeahnten, unbekannten, mit den fantasierten und imaginierten Möglichkeiten für viele Leute hochspannend, weil sie das bisherige Schreiben mit der Schreibmaschine ablösten und weil das, was man einmal gespeichert hatte, in der Tat direkt publizieren konnte. Und das war ein großes Novum. Und deswegen drehen sich etliche Kapitel in der Romantrilogie um das Büchermachen und um das Publizieren. Das hat sich natürlich die letzten 10, 15 Jahre deutlich beruhigt, wenn man sich dann die 2000er Jahre anschaut. Aber für das Lebensgefühl der 80er Jahre war das ein ganz wichtiges Thema und nicht nur bei den Schreibenden und Publizierenden, sondern es hat sich an alle Haushalte durchgesetzt. Nahezu in jedem Haushalt steht ein Rechner, ein Laptop und die letzten 10 Jahre natürlich zunehmend Tablets, ob es nun das iPad ist oder ähnliches und die Smartphones. Und mit allen kann man mit wenigen Handgriffen Dinge publizieren und in seiner besonderen Form natürlich in den sozialen Medien. Das ist ein Thema, mit dem wir uns später noch beschäftigen werden, denn publizieren heißt für mich in großem Stil, kuratierte Texte, bearbeitete Texte und Bilder in einer solchen Form herauszugeben, dass man sagen kann, das hat Bestand und zwar nicht nur für die nächsten Stunden, sondern für die nächsten Jahre. Und wenn man nur alleine etwas publiziert, dann hat das ganz, ganz, ganz selten die Qualität wie das, was Verlage produzieren oder große Radio- und Fernsehanstalten. Das ist sicherlich richtig und das sind Themenbereiche, mit denen wir uns in unserem Podcast in den nächsten Folgen mit Sicherheit noch intensiver beschäftigen werden. Ja, ein Jahr ist rum. Wir starten ins zweite Jahr. Nächste Woche folgt die Folge 53. Aus Hamburg grüßt Sie ganz herzlich Ihr Büchermacher Ralf Plenz. Bleiben Sie mir treu.